featuring Flex FM. Run.
Hallo zusammen, ich hoffe, euch geht's gut. Euch erwartet wieder beste Mucke und ich habe auch diese Woche wieder Besuch. Vorher erlaubt mir wie immer, mich ganz kurz vorzustellen für alle, die mich nicht kennen und alle, die mich kennen.
Allow me to reintroduce myself.
Mein Name ist Simon. Ich freue mich, dass er da ist. Er ist Rap, er ist Soul, tut mit Materia, macht Musik mit Sammy Deluxe, Max Herre und Co. Er ist ein Live-MC, zwar immer noch ein Underdog, aber nicht mehr der ewige Geheimtipp, denn er hat schon gerappt, da war Beyoncé noch bei Destiny's Child. Wenn du nicht weißt, wie, kommt er vorbei und zeigt dir, wie man flext. Wenn es nach ihm geht, ist er der Top 10 One-Man-Army-Shit. Chef Kett ist bei uns, hallo.
Yes, geiles Intro, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich wünschte, ich könnte bei euch direkt sein, aber du weißt.
Ja, schwierige Zeiten, in denen wir sind. Du bist bei dir zu Hause in Berlin?
Genau, ich bin jetzt in Berlin-Friedrichshain in meinem Wohnzimmer mit meinem Bild, was ich mit 10 Jahren gemacht habe. Das habe ich letztens gefunden und habe es einfach vergrößert.
Sehr nice. Ich sehe nur einen Teil davon. Ich sehe ein kleines Kind quasi, das auf dem Markt ist, so mit ein bisschen Säcken im Hintergrund, Tomaten von der Wand. Ja, sehr nice. War das in der Türkei drüben?
Genau. Und bald bei National Geographic.
Sehr gut. Ich habe versucht, mir ein bisschen Knowledge anzueignen, aber ich glaube, muss mal gucken, wir testen jetzt das mal
ein
bisschen.
Du hast gedacht, ich habe schon Knowledge.
Selam, nasılsın, numarayım, iyisin dir?
Hey, sehr gut. Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Sehr gut, ich habe nur gelernt danach, benden die ilik.
Benden die ilik, genau.
Benden die ilik.
Sehr gute Aussprache auf jeden Fall.
Vielen Dank. Ich muss meine Kollegin da auf jeden Fall hervorheben, die Fatosch, die mir da sehr geholfen hat.
Sehr gut, Grüße an Fatosch.
Ja, ist lange her gewesen tatsächlich. Du hast ein neues Album draußen, 2112 oder 2112 oder 2112 oder 211.2 oder 2112.
2112 ist richtig, ja.
2112,
ja.
Sehr gut. Alle Fans von dir oder beziehungsweise alle Fans von Nice Beats, auch Fans von dir definitiv und Fans von schönen Flow-Passagen mit Aussage werden das, glaube ich, sehr, sehr nice finden. Eine gesunde Prise Arroganz ist auch dabei. Die sollten sich das Album auf jeden Fall anhören. 9 Songs, ein Intro und eine der Auskopplungen klingt so.
Chef zu dem Cat-Deck, mein Shit, wirke intellektuell, kein Geheimnis. Ich bin immer noch ich selbst, hatte nie Einblick in die kriminelle Welt, bin über 30, ich verdiene damit Geld, indem ich Rhymes kick, fühle nur mich selbst, gebe kein Fick, wir gehypt, ist seit live, die Zeit, seid nicht individuell. Kille alle Hypes und erfinde neue Hypes, trinke mein Scheiß, dreh diese Scheiße laut. Bin immer der Zeit voraus.
You Better Run, eine der ersten Auskopplungen quasi war das, featuring der wundervollen May. Wie geht's dir denn aktuell, sag mal, Cheffi? So allgemein.
Allgemein geht's mir also besser als je zuvor. Ich glaube, ich bin so noch nie so happy gewesen mit einem Album-Release und mit allem drum und dran. Am Anfang war es wirklich nur so eine Idee und ich habe das so selber noch nie in die Hand genommen gehabt. Und ich habe es einfach gemacht und es ist krass, wenn du die komplette Kontrolle übernimmst und alles klappt genauso, wie du es willst. Es war Wahnsinn. Ich habe fast alles alleine gemacht, alleine organisiert. Ich habe sogar die Trailer selber geschnitten. Und deswegen ist es noch mehr so ein Baby, was ich so gerne sehe, wie es jetzt so laufen lernt, weißt du?
Dann ist das sehr, sehr schön. Wie kam es, dass du, also dass du so komplett alles in die eigene Hand genommen hast, abgesehen davon, dass du jetzt, ne, Chef Cat Records ist ja dein eigenes Label jetzt, du bist komplett Free Agent, hast du es gemeint jetzt noch, kurz bevor wir angefangen haben. Lag das maßgeblich daran oder gab es noch andere Gründe, warum du jetzt alles quasi bei dir haben wolltest?
Naja, ich habe gemerkt, dass ich auch mit einem Major sehr viel alleine machen muss. Und habe dann gedacht, vielleicht ist es schlauer, wenn ich es dann noch mehr übernehme, noch mehr Kontrolle habe und dann aber auch es für mich lukrativer ist.
Verstehe ich. Haben einige tatsächlich in der Vergangenheit schon gesagt quasi, dass die Major-Kraft an sich schön ist so, aber man tatsächlich zum Teil, natürlich je nach Deal und allem drum und dran, wie das Major ist und wie die Strukturen sind, aber tatsächlich schon viel eigen auch machen muss.
Ja, also es ist auch ein bisschen unangenehm, wenn jemand um 18 Uhr aufhört zu arbeiten, weißt du? Weißt du, ich bin Nachtmensch, ich bin nonstop am Machen und Tun. Und wenn da die Leute auch am Start sind, mit denen ich jetzt arbeite, so, wo man jederzeit anrufen kann und da wird alles geregelt, das ist halt für mich viel persönlicher und besser zu arbeiten. Und es mag für jemand anderen anders sein, so, aber für mich ist es das Beste gerade.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da halt einfach auch, also das auch Zeit spart, weißt du, wenn du jetzt um 18.05 Uhr halt keinen mehr erreichst und erst am nächsten Tag um 10 vielleicht, wenn kein Wochenende ist, wohlgemerkt.
Ja. Weißt du? Ja, genau. Und das ist irgendwie, diese Strukturen sind irgendwie sehr, sehr träge, weißt du? Und das ist halt nicht mehr zeitgemäß, finde ich.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gesagt, wir quatschen ein bisschen über dein Album und über noch diverse andere Geschichten und kommen jetzt erstmal an. DJ Kizuno wird gleich ein bisschen Musik spielen, bevor wir hier uns ein bisschen locker machen quasi. Wie würdest du dich selbst in 3 Worten beschreiben?
Rapper, Sänger, Interviewpartner.
Sehr gut, dann hätten wir das auch geklärt. Yeah. Ich habe gelesen, einer deiner ersten Alben, beziehungsweise du hast ja 3 große Schwestern, ne?
Ja. Yeah.
Und eine der Schwestern hat ganz früher das Nas It Was Written Album mal mit nach Hause gebracht.
Ja.
Yeah. Wo du, glaube ich, dann im Booklet dir irgendwie die Lyrics durchgelesen hast und auswendig lernen konntest.
Ja, yeah, Mann.
Und Nas hat jetzt vor kurzem selber ein neues Album rausgebracht.
King's Disease.
Genau, King's Disease. Und da ist ein Song mit Anderson .Paak drauf, All Bad, den ich sehr, sehr feier. Den hören wir jetzt und sind dann gleich wieder da. Chefcat gibt uns heute die Ehre. Dein Album ist seit dem 21.08. draußen. 21.12 heißt es. Wir hatten es gerade schon ein bisschen angesprochen. Du hast gemeint, die Arbeit war super. Du hast sehr viel bei dir gehabt. Du bist sehr, sehr zufrieden. So zufrieden wie noch nie mit einem Album. Ich frage dich trotzdem, weil manchmal, je nachdem, wie man so drauf ist, gibt es hier immer vielleicht noch Sachen, die man gerne anders gehabt hätte. Weil, also so ein bisschen Albumabgabe versus der Perfektionismus, der einem innewohnt. Weil irgendwann muss man ja sagen, okay, das ist es jetzt und jetzt gebe ich es ab. Weil man es ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt draußen haben will, kann ich mir vorstellen. Gab es da noch Sachen, wo du sagen würdest, ah, das hätte ich gerne irgendwie nochmal, vielleicht da nochmal ein bisschen gefeilt, da nochmal ein bisschen gefeilt? Oder sagst du, nee, genau so wie es ist?
Nee, es ist wirklich genauso, wie es ist. Und es ist auch das erste Album, bei dem ich danach nicht denke, so, oh, ich kann das jetzt nicht mehr hören. Sondern ich habe das jetzt, seitdem es draußen ist, bestimmt jeden Tag angehört. Und es ist einfach geil. Ich habe einen Dauergrinser im Gesicht. Und ich bin froh, dass es draußen ist. Ich kann es gar nicht glauben, weißt du? Das ist super. Das Einzige, was blöd ist, ist vielleicht, ich habe mir gerade so Tigerbalsam so geholt, damit ich ein bisschen wacher bin und hab mir gerade ans Auge gefasst. Aber sonst ist alles gut.
Ja, das sollte man möglichst vermeiden, das stimmt.
Der Klassiker so.
Du hast mal gesagt...
Also wenn ich weine, ist es nicht deswegen, weißt du. So, das ist, es ist genau deswegen.
Nicht vor Freude. Vor Freude ist es dann wahrscheinlich. Genau. Du hast mal gesagt, Zitat, lasst das Lob nicht an euch ran, dann lasst ihr auch die Kritik nicht an euch ran. Wie viel Lob und Kritik musstest du schon abwehren zu dem Album?
Abwehren ist auch, ne, so klingt ein bisschen negativ. Mich freut, dass es ankommt. Wie es ankommt, weiß ich nicht. Also, ne, sobald es draußen ist, gehört es mir nicht mehr. Jeder interpretiert was Eigenes da rein. Und ich versuche jetzt auch immer mehr zu vermeiden, Songs zu erklären oder Lines zu erklären, damit jedes für sich selber irgendwie interpretiert. So, und da ist auf jeden Fall genügend versteckte goldene Nuggets drin für jeden.
Ja, ich habe es mir auch angehört und mehrmals auf jeden Fall. Und also ich bin ja eh so ein persönlich so ein Fan von so schönen Reimketten und du flowst da durch, über die, also mit Aussage, immer schön, wie gesagt, am Anfang diese Prise Arroganz, die noch drin ist, die Kritik, die versteckte oder manchmal auch sehr offene. Also mir hat es sehr gut gefallen tatsächlich.
Dankeschön.
Ich habe jetzt, hast du dir mal, aber liest du dir Kritiken durch oder Feedback, also YouTube-Kommentare oder irgendwie so in der Richtung? Weil du hast zwar auf der einen Seite gesagt, natürlich sollte man sich an sich ranlassen, auf der anderen Seite, ja, kann ich mir vorstellen, ist man ja schon interessiert, wie es so ankommt draußen so. Liest du dir sowas durch oder?
Ja, also dadurch, dass ich ja auch die Videos selber hochlade, kriege ich dann auch immer direkt mit, wenn jemand was kommentiert, weißt du, und ich komme da jetzt gar nicht, also ich muss nicht erst auf YouTube und meinen Namen eingeben, sondern ich sehe das dann immer direkt. Und ich war irgendwann mal in so einer Galerie und ich habe dann zu dem Künstler gesagt, dass mich sein Bild ankotzt irgendwie, weil was soll das, weil es gibt mir gar nichts und so, es regt mich auf. Und dann meinte er halt so, Hauptsache es löst bei dir was aus. So, egal ob es irgendwie gut oder schlecht ist, Hauptsache es geht dir nicht am Arsch vorbei. So. Und ich glaube, das ist so die Haltung, die ich da habe. Manche regen sich über einzelne Passagen auf, machen dann irgendwelche Statements, ohne meinen Namen zu nennen, aber man weiß und so. Und dann ist es aber geil, weil, weißt du, das sind meistens auch so Menschen, die würden das einem nie so direkt ins Gesicht sagen. Und ich bin aber sehr direkt immer. Ich bin sehr schlecht im Arsch kriechen, das kann ich einfach nicht. Und deswegen bin ich auch nach Berlin, weil ich mochte das hier, weißt du? Die echten Berliner, die sagen dir direkt ins Gesicht und die meinen das so, aber die machen das nur, damit du dich verbesserst, weißt du? Das ist nicht so irgendwie destruktiv. Und so manche Leute so haben halt einfach so, weißt du auch nicht, so vielleicht auch nicht so den Mut, irgendwie das dann einem direkt zu sagen, obwohl ich es mir wünschen würde, weil ich nehme auch so konstruktive Kritik von Freunden an, aber so von Leuten, die ich nicht gefragt habe, ist mir eigentlich total egal, weißt du?
Wie stehst du so zu Albumkritiken? Gibt es ja leider nicht mehr so viel, aber zum Teil, ich habe zumindest eine gefunden.
Also ich weiß dann auf jeden Fall, er hat es angehört und gestreamt, also juckt es mich irgendwie auch nicht. Also ist es schön, wenn es ankommt oder wenn jemand noch was anderes drin entdeckt, was ich vielleicht gar nicht gemeint hatte. Ist interessant zu lesen auf jeden Fall.
Also ich habe eine Kritik gelesen von laut.de. Das steht, also der Zusammenfassung steht dann hinten im letzten Absatz so drin, die Ermangelung eines wirklich großen Hits und Anbetracht zweier leider deplatziert wirkenden Features dämpfen die Freude an der Platte ein wenig. Hinten raus sagt er aber, trotzdem bleibt es ein Album, das eine konsequente Weiterentwicklung des Künstlers zeigt und durchweg unterhält.
Ja, also es war auch gar nicht jetzt eine Absicht unbedingt, den Pop-Hit zu landen oder irgendwas. Die deplatzierten Features sehe ich nicht so, aber okay, wenn die denken, dass ein Sammy, der auf dem Grime-Beat überkrass upflowt, deplatziert ist, dann ist es halt der Geschmack des Verfassers. Und mit May bei You Better Run habe ich, als ich direkt, also zum ersten Mal dann das laut im Studio abgemischt, ne, nochmal gehört, da war ich so, ja, Mann, weißt du? Also es ist irgendwie auch Geschmackssache, so wie man das halt dann sieht. Und ich finde das eigentlich sehr gut gelungen.
Was findest du, ist dir richtig gut gelungen an dem Album?
Ich glaube, die Konsequenz, also an den Beats, in der Zusammenarbeit mit Nobody's Face, uns zusammenzuschließen und das so in einem Monat runterzurocken. Das war halt so.
Okay. Also ein Monat von Aufnahme, Mastern, Abmischen und so weiter und so fort.
Ich habe vieles selber aufgenommen, weißt du? Ich habe sehr viel aufgenommen und wir haben uns so zugearbeitet, Sounds gesucht und es war einfach so, es ging sehr, sehr schnell und das hat sehr Spaß gemacht, wo man auch nicht zu verkopft dran gegangen ist, weißt du? Und, ja, aber es ist trotzdem so ein roter Faden drin und das gefällt mir am besten so. Vor allem, weißt du, es gab dann Single-Auskopplungen, aber wenn du dann wenn dann das Album kommt, ist meistens so, dass es irgendwie ein bisschen wirrwarr wird und hier ist es gar nicht der Fall. So, das ist so ein Gesamtpaket und das ist auch Nobody's Face zu verdanken.
Ja, sehr gut. Schönen Gruß auf jeden Fall an der Stelle. Dann würde ich sagen, hören wir einen der Songs auch von deinem Album. Wir hatten es vorhin schon in der Hook. Jetzt kommt der ganze Song, nämlich Chef Cat featuring May, You Better Run. Sind gleich wieder da. Wir sind mitten im Talk mit Chef Cat, a.k.a.
Bin mein Boss ist Chef, ich box sie weg. Es gibt keine Konkurrenz, wenn du dein Ding machst.
Dein Album heißt 2112.
2112 ist mein Geburtstag. Es ist der letzte Tag des Schützen. Ist Winteranfang. Der kürzeste Tag im Jahr. Und in der Numerologie so eine Engelszahl. Und ja, so bedeutet so, dass gute Dinge passieren werden.
Ja, interessant, genau. Dass bald großartige Dinge im Leben passieren werden in der Numerologie. Aber interessant, dass trotzdem so ganz viele andere Parallelen noch mit dieser Zahl verknüpft sind.
Ja.
Dein erster Track auf dem Album heißt Ego Trip. Und du hast gesagt, das bedeutet für dich Ende und Neuanfang zugleich.
Ja.
Warum?
Ja, ich beende mit einem Album immer so eine gewisse Phase so in meinem Leben und das Alles Liebe Album hat quasi mit dem letzten Wort des Intros angefangen. Also so aufgehört. Also mit Vorhang auf geht's los. Und dann folgt auch direkt der Ego-Trip. Und das ist auch nochmal alles zusammenhängt damit, dass ich jetzt irgendwie mein eigenes Ding mache. Und dieser Ego-Trip klingt erstmal negativ. Aber es war auch schon immer so, dass wenn man, als ich zum Beispiel in dieser Kleinstadt war und ich dachte so, wow, ich will irgendwie wirklich Musik machen, professionell, ich ziehe jetzt nach Berlin, da haben auch viele so gedacht so, oder haben mir einfach abgeraten. Aber ich hab's trotzdem gemacht und das war auch so ein positiver Ego-Trip, wo man nach seinem Bauchgefühl geht und nicht zu sehr auf andere hört, auch wenn sie es gut meinen, weil man genau irgendwie fühlt, was für einen selber am besten ist. Und das ist eher so die Beschreibung für Ego-Trip.
Mhm. Wann bist du für dich erfolgreich, würdest du sagen? Also gerade so in der heutzutage sehr stark quantifizierten Streaming-Musikindustrie, wo sehr viel mit Likes, Streams, Verkäufen, Platzierungen etc. pp. Aber Erfolg definiert ja jeder eigenständig für sich bestenfalls.
Also ganz romantisch gesehen ist es wirklich, wirklich, also ich will jetzt nicht so, ich schwöre, aber ey, es ist wirklich so, wenn ich so eine Idee habe und ich setze mich hin und ich setze die um, gehe auch raus aus dem Studio, fahr mit dem Fahrrad und mit Kopfhörern dann nach Hause und ich habe diesen Song im Ohr, das ist einfach, man kann sich selber nichts Besseres antun als das, so, weißt du? Und wenn es dann, deswegen ist es ja auch so irrelevant, ob dann jemand mich lobt oder Kritik, weißt du, weil ich weiß genau, wie gut es mir getan hat und mir tut. Und früher habe ich noch länger Zeit mit den Songs verbracht, bis sie rauskamen. Diesmal kam es sehr schnell raus, wahrscheinlich höre ich es deswegen auch noch öfter an. Und ich glaube, was definitiv noch ein Ziel wäre für mich, wo ich sage, habe ich jetzt erfolgreich hinbekommen, wäre, wenn ich irgendwann in der Lage bin, meine Bühnenshow, wenn ich wieder spielen darf, irgendwann hoffentlich, dann so zu gestalten, wie es genau in meiner Vision ist, weil es ja auch sehr teuer. Und der einzige Grund, warum da jetzt irgendwie Kohle reinkommen muss, wäre so, okay, ich will eine geile Bühnenshow für meine Fans bieten. Ob das jetzt Orchester sind, ob das jetzt LED-Wände sind, ob es Tänzer sind und, weißt du, es müssen keine Flammenwerfer sein, so, können auch Wasserlöscher sein, Wasserwerfer und Feuerlöscher, aber so, du weißt, was ich meine, so diese ganze, das ganze Paket nochmal besser zu visualisieren und der erste Schritt ist jetzt schon mal getan mit den Videos, ich habe es auch alles zum ersten Mal so gemacht, so, und das ist einfach, ich habe so viel gelernt und wenn jetzt irgendein Künstler jetzt irgendwann mal bei meinem Label sein sollte, wüsste ich genau, wie ich da rangehen muss.
Was hast du gelernt konkret?
Alles. Also vom Organisieren zum Skripten, wie man auch dieses ganze Visuelle in einem Ding verpackt, sodass man sagt, es ist eine Welt und obwohl es nur in Anführungszeichen eine Performance-Ebene ist, dass man es trotzdem interessant gestaltet und nicht das 10.000. Video in der U-Bahn dreht, weißt du?
Okay. Auf dem Song, den wir gleich hören werden, Indie, rappst du Feiern Shirin David, aber alles ist geklaut, dann lieber gleich Helena als Empowerment für Frauen. Kannst du das unserer Gleichstellungsbeauftragten kurz erläutern, wie du das meinst?
Ich habe mal einen Part auf Instagram gerappt. Das war im März 2019. Und der Song, also der Part ist quasi in diesem Song Indie gelandet. Und das mit Shirin David kam da gerade so hoch. Und ich habe sehr viele Parallelen gesehen zu Nicki Minaj, zu sehr viel Blackfishing, wo ich so gedacht habe, warum wird es so anerkannt? Also, so, weißt du, ich hätte mir das nie vorstellen können, dass jemand, der eigentlich nichts im Rap und Hip-Hop zu tun hat, dann plötzlich da stattfindet, nur weil die Reichweite so groß ist und sie vielleicht eine Geschäftsfrau ist und Leute haben halt immer Respekt vor etwas Großem, so, ah, okay, das ist groß. Aber ich habe irgendwie nicht verstanden, wie da so ein ganz kritikloses angenommen wurde. Weißt du?
Wobei ganz, also, später ja, ich weiß, was du meinst, aber genau diese Kritikpunkte, die du ja genannt hast quasi, genau. Unter anderem Blackfishing, aber auch dieses zu sehr mit ihren Reizen spielen, sie ist nur eine YouTuberin quasi, die jetzt auch rappen will, sie schreibt ihre Texte nicht selbst und da war ja schon, kam ja schon eine Welle an Kritik quasi, die da über sie hineingestürzt ist, nur es hat ihr quasi gefühlt nichts anhaben können. So, sie hat trotzdem weiter stattfinden können und ihr Erfolg ist immer weiter gestiegen und sie ging da quasi einfach so durch, gefühlt.
Ja, so, ich bin mir nicht sicher, ob es innerhalb der Rap-Szene auch Kritik gab, weißt du? Da war irgendwie so ein bisschen mehr Politik, so, ah, okay, ich will jetzt nicht der Hater sein, ich will jetzt nicht der verbittete Oldschool-Realkeeper sein, ich sag lieber nichts oder nutz die Möglichkeit oder so, weißt du? Ich hab's einfach nicht verstanden und das ist, auch gar nicht bös gemeint, so, ne, sie macht ja, also wirklich, ne, arbeitet ja auch mit Leuten zusammen, die ich kenne und es muss mir ja nicht gefallen, so, weißt du, und wahrscheinlich gibt es sehr viele, denen das was gibt und es ist cool, ich bin aber jetzt nicht so Fan davon und glaube, ich würde ihren Namen auch nie erwähnen, wenn ich nicht Respekt dafür hätte, was diese ganze Inszenierung angeht, weil da ist ja schon Arbeit drin, ne? Nur halt nicht in der Arbeit, die ich respektiere, also so was wirklich die Kunst an sich geht, so dass jemand mit Rap sich hochrappt, indem er halt wirklich selber am Start ist und ne, sich ne, und nicht irgendwie aus einem anderen Bereich da einfach das auch noch abgreift, weil Hip-Hop gerade so groß ist.
Okay, also na klar muss man dazu sagen, also sie kann einfach auch rappen, so, also sie hat ja, weißt du, ist ja eine Sache, Texte geschrieben zu bekommen oder viel Hilfe bekommen zu haben, so, ganz genau stecke ich da ja auch nicht drin, aber du musst ja auch noch performen können, deswegen ist ja schon Credits, muss man dafür geben, finde ich persönlich, aber ich weiß, was du meinst im Sinne von, du hast halt in dem Sinne nicht quasi Dues gepaid in diesem Rap-Game und hast halt quasi die Kunstform an sich so komplett verinnerlicht und ausgelebt quasi, wie du es jetzt zum Beispiel machen
würdest. Ich wüsste jetzt nicht, also sagen wir mal, Grunge wäre jetzt im Mainstream. Weiß nicht, vielleicht würde sie dann Grunge machen. Weißt du? Mm. Sie würde, glaube ich, nicht rappen auf einmal. Und das ist das Einzige, was ich sage. So ist sonst irgendwie so, hey, total legitim. Es ist immer, wird sich beschwert, dass keine Frauen rappen und so. Es gibt aber so viele, es gibt eine Ebo, es gibt eine Tietje, es gibt eine Suki, AST, weißt du, auch richtig gut. Es gibt sehr viele gute, Unique, weißt du?
Ja.
Und deswegen, ich glaube, da muss man jetzt nicht irgendwie wirklich zu lange suchen. Weißt du, eine Nura, eine Juju, das gibt so viele. Und ja. Es ist nicht nur dadurch legitimiert, finde ich, weißt du so.
Inwieweit findest du, ist es heutzutage schwieriger mit Raps, die einen tieferen Sinn haben oder vielleicht nicht nur ganz so an der Oberfläche kratzen, was Konsum und Highlife quasi angeht, Erfolg bei der breiten Masse zu haben? Ich habe die Frage auch schon mal Max Herre gestellt, aber ich würde auch gerne deine Antwort.
Ja, also guck mal, das macht einfach niemand mehr. Also es ist nicht lukrativ und ich kann es verstehen, wenn dann jemand sagt, nee, ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich muss jetzt überleben oder so, weißt du?
Aber du hast es doch gemacht.
Ja, ich mache es. Ich lebe auch nicht auf großem Fuß, weißt du? Mir reicht wirklich so ein Döner und eine Cola, weißt du? So übertrieben gesagt, so ich lebe jetzt nicht in den Favelas, wo ich mich rausboxen muss irgendwie. Und mir macht es, also mir gibt es halt selber was, weißt du? Es ist ein bisschen egoistisch vielleicht.
Da ist er wieder, der Ego-Trip.
Aber es gibt da draußen auch Leute, weißt du, denen es gefällt und Sachen passieren auch immer neben dem ganzen Mainstream und ich bin halt dieser kleine Bach, weißt du, wo dann irgendwie das Wasser noch klar ist und ist auch okay. So, es muss nicht immer alles im Mainstream stattfinden. Es muss nicht immer ein super Hit mit 80 Millionen Klicks sein irgendwie. Es kann auch eine andere Bedeutung haben und Leute, weißt du, ich merke es an meinen alten Songs, wenn ich die nach 10 Jahren performe, haben die immer noch denselben Impact. So. Made in Germany habe ich vor 7 Jahren geschrieben, wo es um Waffenexport von Deutschland geht. Und jetzt hat vor kurzem mir ein Videotyp dazu ein Video geschnitten, hat es mir geschickt und ich war so, ich konnte es nicht fassen, wie aktuell der Song gerade ist. So. Und manche Songs haben eben nochmal einen anderen Impact, als jetzt nur irgendwie jetzt im Moment richtig krass durch die Decke zu gehen. So. Manche leben einfach für immer. Und da geht es halt um Zeitlosigkeit. Und da kann man jetzt nicht vergleichen zwischen einem Mainstream-Künstler und jemandem oder Mainstream-Interpret und einem Künstler, der wirklich so irgendwie versucht, da in den Kern zu gelangen von dem, was er meint, ausdrücken zu müssen.
Ja, interessant. Ja,
also sehr, sehr langer Monolog, sorry, aber du hast...
Ich frag dich ja, ich bin ja interessiert an deiner Meinung, deswegen sprechen wir ja. Du musst dich nicht für lange antworten, entschuldigen. Genau dafür sind wir hier, quasi.
Ich denke mir immer so, oh Mann, Chef geht, mach kurze Antworten, aber es ist manchmal so...
Nee, ist doch gut. Weißt du, manche Sachen brauchen auch ein bisschen Erklärung und Erläuterung. So.
Definitiv.
Damit sie vielleicht richtig eingeordnet werden.
Ja.
So, deswegen all good. Ich würde sagen, wir hören trotzdem jetzt kurz ein bisschen in dein Album rein, nämlich den Song, den ich gerade eben schon angekündigt habe, nämlich Indie Indie. Mir gefällt er sehr, sehr gut. Tatsächlich musste sehr viele Male sehr viel schmunzeln. Sehr schön damit wippen. Ich hoffe, euch geht's auch so, wenn ihr ihn jetzt hört. Wir sind gleich wieder mit Chef Cat. Chef Cat ist bei uns seit dem 21.08. ist sein viertes Soloalbum draußen.
Ich glaube, es ist vierte, ja.
Ja? 21.12 heißt das Gute und manche fragen sich vielleicht.
Crazy, wenn der realste Rapper in Deutschland ein Schwabe ist.
Auf dem Album teilst du ein bisschen, ich formuliere es vorsichtig, gegen gewisse Aspekte von der Musikindustrie und Deutschrap aus, mit Zeilen wie.
Nur noch ironische Business-Ideen, weil es ja nur um die Mittelschicht geht. Und die hat keinen Bock auf die kritischen Themen, deshalb hören wir nur Songs über Bitches und Fame. Ich sag das nur, weil es die Kids nicht verstehen. Decken, alles ist lit und es gibt kein Problem, also mach ich alleine so weiter, versuche das Ganze nicht mehr so politisch zu sehen.
Wie gut klappt das, alles nicht mehr so politisch zu sehen?
Alle Musikpreise sind ein Scheißwert. Was, wenn Helene Fischer schwarz wäre? Was, wenn Samy Deluxe weiß wäre? Nein, es sind einfach Fragen und Statements, so, die, über die man einfach mal reden könnte. Ansonsten ist es einfach nur Spaß und Rap, weißt du, so, man haut's raus und das nimmt dann ein Eigenleben an. Und was war deine Frage?
Wie gut es klappt, das nicht mehr so politisch zu sehen.
Gut, ich habe sehr viel Spaß an dieser Platte gehabt, weil ich einfach auch lockerer rangegangen bin und ich versucht habe, nochmal irgendwie die komplette Welt zu verändern. Das ist eine Riesenlast, nämlich dieser Weltschmerz, wenn man sich zu sehr damit befasst und das ist wie mit der Selbstreflexion, da wird man halt irgendwann traurig und man will ja die Leute nicht runterziehen die ganze Zeit, weißt du?
Du rappst unter anderem auch, das was sie machen ist Kindermusik, große Klappe und dann nichts dahinter Musik, weder eine Meinung noch eine eigene Stimme Musik, zeitlos, ich mach für immer Musik. Ich habe mich letztens mit Calvin Cote...
Hast du das auswendig gelernt oder hast du es gerade abgelesen?
Ich habe einen kleinen Spickzettel gehabt.
Okay, weil ich habe gerade gedacht, wow, krass. Okay.
Ich habe mich letztens mit Calvin Cote darüber unterhalten, zum Thema Haltung zeigen zu wichtigen Themen. Unter anderem Black Lives Matter und jetzt vor kurzem auch, ne, Jacob Blake quasi, wurde 7 Mal in den Rücken geschossen, aus nächster Nähe. So. Wie nimmst du es wahr im Sinne von, wird dir genug Haltung gezeigt von Leuten, die Stimme haben? Weil du bist ja jemand, der tendenziell Haltung zeigt und auch seine Stimme erhebt. Du bist aktiv in ganz vielen, man muss nur kurz mal deine Instagram-Seite aufmachen, so, da kommt einem schon was entgegengesprungen. Das sind die Sachen, die man direkt wahrnimmt, da gibt es bestimmt noch viel mehr.
Ja, es gibt noch ein paar so Projekte auf jeden Fall. So Visions for Children zum Beispiel ist sehr gut. Könnt ihr auch auf jeden Fall mal abchecken und genau.
Genau. Wie nimmst du es wahr? Wird dir also zum Thema Haltung zeigen bei wichtigen Themen?
Guck mal, wir sind ja in der, also ich führe ein Künstlerleben, weißt du, wo ich auch Zeit habe nachzudenken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass manche einfach keine Zeit haben, nachzudenken und deswegen nicht so direkt irgendwie sagen, ah, okay, ich muss jetzt irgendwie Haltung dazu zeigen oder irgendwie was dazu sagen. Aber für mich ist es schon immer eigentlich selbstverständlich gewesen und eher humanistisch gewesen, als es jetzt als politisch zu bezeichnen. Natürlich ist es auch politisch. Politisch ist auch, wenn ich jetzt Unterschriften sammle gegen die Straße hier, wenn jetzt irgendwie die, keine Ahnung, wenn ich jetzt dafür sage, Leute sollen eher mit 10 km/h durch die Straße fahren, ist es auch politisch, weißt du? Aber in dem Sinne ist es so, ah, krass, ich habe hier eine Info, das ist ein Missstand. Und wie seht ihr das? Sollten wir nicht irgendwie da laut sein, damit es mehr Leute mitkriegen? Sollten wir nicht irgendwie auch unsere Privilegien als Europäer überdenken, wenn es um Geflüchtete geht? Sollten wir nicht unsere Privilegien überdenken, also was jetzt irgendwie Weiße aus der Mehrheitsgesellschaft betrifft, so wenn sie nicht betroffen sind von Rassismus, dass man sagt, bist du dir da im Klaren, wie sensibel das Thema für uns ist, Black POCs, und wie es uns verletzt, wenn es dann heißt, oh ja, jetzt wieder die Opferrolle oder jetzt wieder die Nazi-Keule oder Rassismus-Keule, weil das ist ja nicht eine Aktion von uns, sondern eher eine Reaktion auf Missstände so. Wenn es das nicht geben würde, würde ja niemand was sagen, weißt du? Und wir erfinden ja nicht irgendwas. Weißt du, so aus, weißt du, voll so jetzt Joke, irgendwie so, was machen wir? Wir besprechen uns jetzt alle und sagen, okay, und jetzt sind wir alle gegen das, dies und das, als wäre es so, als würden wir irgendwas angreifen, was irgendwie nicht da wäre. Und das ist irgendwie, glaube ich, so ein Punkt, der sich langsam sichtlich, so, wo man jetzt sichtbar wird und wo auch viele meiner weißen Freunde aus der Mehrheitsgesellschaft selber nachdenken oder Bücher darüber lesen und sagen, wow, das wusste ich nicht. Und zum Beispiel habe ich einen meiner besten Freunde, als ich ihm damals vor ein paar Jahren den NSU-Fall erzählt habe, er konnte es nicht glauben. Er hat gesagt, das kann doch nicht sein. Ich so, doch, check mal das und dies und bla. Und der dachte zuerst, es ist eine Verschwörungstheorie. Und dann hat er sich damit auseinandergesetzt und hat gesagt, vielen Dank, dass du mir das gesagt hast, ich habe das nicht mitbekommen. Und er ist also Akademiker, er ist, hat jetzt seinen Doktortitel gemacht und also es ist nicht irgendwie, liegt jetzt nicht an der Intelligenz oder an der Ausbildung oder so, sondern viele Themen kommen einfach gar nicht bei Weißen aus der Mehrheitsgesellschaft an. Und dann ist es wichtig, wenn man eine Plattform hat, dass man darüber spricht und sagt, hey Leute, da laufen ein paar Sachen schief, lasst uns irgendwas dagegen tun, auch wenn es bei uns anfängt. Das ist eigentlich alles, was alle eigentlich irgendwie wollen. Und sobald irgendwie jemand nicht sagt, oh, das ist ein Angriff auf mich, auf meine Gemütlichkeit, weißt du? Okay, so, weißt du, so, das ist, ich glaube, deswegen so wichtig, auch wenn Leute, die von irgendwas nicht betroffen sind, sich dazu äußern. Zum Beispiel, ich habe ein paar schwule Freunde und wenn ich, als ich damals irgendwie so in meinem Wortschatz immer hatte, so, boah, das ist voll gay, da ist mir einmal so rausgerutscht, während er dabei war und ich habe gemerkt, es verletzt ihn einfach und ich habe es mir komplett abgewöhnt, so Sachen zu sagen irgendwie. Oder bi-behindert oder Spast oder, weißt du, so Sachen einfach, muss man einfach auch an sich arbeiten. Und nicht sagen, ja, aber ist doch nicht so gemein, komm, jetzt reg dich nicht so auf, ist doch nur Spaß. Die Leute, die kriegen es halt die ganze Zeit ab. Und wenn dich irgendwie 999 Mal eine Mücke sticht, beim tausendsten Mal rastest du halt aus. Und die erleben es halt vielleicht einmal, dass sie von einer Mücke gestochen werden im Ausland, wenn sie sich dann mal kurz ausländisch vorkommen und sagen, ja, so schlimm ist es nicht. Und das ist aber nicht der Vergleich.
Ja, wobei ich tatsächlich auch die persönliche Erfahrung gemacht habe, wenn sie dann im Ausland quasi von der Mücke gestochen werden, in diesem Bild zu bleiben, so, dann regen sie sich richtig krass drüber auf. Dann finden sie so, oh krass, der hat richtig wehgetan, dieser Stich und so. Und also warum hat diese Mücke mich gestochen? So, ich hatte doch, eigentlich habe ich der Mücke doch gar nichts getan. So, warum sticht die mich? Ja. So, es war voll krass, jetzt von dieser Mücke gestochen zu werden. So, also da habe ich teilweise, dass die Reaktion da ist. Genau. Und da erhoffe ich mir, auch wenn es, also kann man jetzt auch moralisch an der einen oder anderen Stelle vielleicht angreifen, aber ich erhoffe mir da so ein kleiner Twist, aber du brauchst halt einmal die Erfahrung, glaube ich, so, um es halt wirklich nachvollziehen zu können, wenn dir die Empathie fehlt.
Ja, ich meine, dadurch, dass man selber marginalisiert wurde, ist doch die Empathie eigentlich da, für mich, wenn ich jetzt irgendwie über Homophobie rede oder ich sitze in der Türkei, wir trinken Raki, auf einmal lästert jemand über Kurden, dann sage ich, ey, guck mal, so wie ihr gerade redet, reden Nazis über Türken in Deutschland so. Hör auf damit. Und dann ist die Stimmung gekippt und scheiße, aber es ist mir dann egal, weißt du? Und wie kann ich denn dann, wenn ich weiß, wie es sich anfühlt, andere Minderheiten bashen? Weißt du, das geht mir gar nicht rein, weil vielen Minderheiten, ne, auch so, wo es irgendwie Homophobie mehr wird oder Antisemitismus und so, ich kann das gar nicht verstehen, weißt du? Dieses No-Homo immer sagen und so, das ist irgendwie immer noch, weißt du, es ist jetzt 2020 und es gibt Interviews von 2014, wo ich schon sage, ey, was ist denn da los? Und ich glaube, sobald wir als Nicht-Betroffene uns auch für Sachen einsetzen, die uns nicht passiert sind, so, ich glaube, da kommt es zu einer Weiterentwicklung, weil dieser ganze, das Rassismusproblem geht ja nicht von uns aus, weißt du? Die müssen ja an sich arbeiten, damit da irgendwie wirklich eine Wahrnehmung stattfindet in der breiten Gesellschaft. Und
ja.
Das finde ich zum Beispiel bei sehr vielen gut.
Kann nicht von den Betroffenen bekämpft werden.
Nee.
So, das funktioniert nicht. Also nicht alleine. So.
Deswegen finde ich es gut, zum Beispiel der Felix Brummer vom Kraftklub, der sich äußert, ein Herbert Grönemeyer, ein Materia, ein Henning May und es gibt ein paar Leute, so, die das machen und oder auch so Frauen wie Caro Dauer, so, die davon nicht betroffen sind und sich dafür in der Öffentlichkeit hinstellen, eine Vis-à-vis und das ist sehr, sehr wichtig. So, und da kriegen die auch sehr viel Hass ab, weil sie das machen. So. Und da müssen wir alle zusammenhalten halt. Ganz normal.
Ja, würde ich da doppelt unterstreichen auf jeden Fall. Mit einem 800er Edding. Chefcat ist bei uns, Rapper, Sänger, ehemaliger Skater und staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent.
Hey, woher weißt du das, ey? Voll der Nadwar-Moment. Genau.
Was machst du als staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent eigentlich?
Ich glaube.
Also du machst jetzt nicht, du lebst hier nicht aus, aber
nee,
was macht man da?
Ich glaube, das ist ein Kürzel für Sekretär, weißt du? Das ist, glaube ich, so Fremdsprachen, Berufskolleg habe ich dann noch irgendwie meine Fachhochschulreife nachgeholt, weil meine Mama das unbedingt wollte. Und danach habe ich aber nie in die Richtung irgendwas gemacht.
Du warst einer von drei Türken auf einer Schule mit insgesamt 700 Schülern, glaube ich, in einem Ort, wo die Fußgängerzone 500 Meter lang ist und man sich 17 Mal am Tag Hallo sagt.
Heidenheim an der Brenz.
Genau, in der Nähe von Ulm. Zum Glück hast du dir zur richtigen Zeit den Daumen gebrochen. In der Villa Taubenschlag, gell?
Stimmt, ey, krass. Krass.
Und hast du deswegen das Mic in die Hand genommen, anstatt zu breaken?
Hier ist die Narbe. Sieht man die Narbe noch? Da siehst du die Narbe?
Ja, ich sehe die Narbe.
Ja.
Wie hast du es eigentlich geschafft? Ist es beim Breaken passiert oder wie hast du den gebrochen?
Es ist bei einer Schlägerei passiert tatsächlich. Ich war sehr aufmüpfig und aber war einer gegen drei. Also ich war gegen drei, weißt du? Und der Türsteher kam dann, hat mich geschuckt und ich war so besoffen, dass ich quasi nicht mehr an mein Skate-Instinkt gedacht habe, mit Abrollen, sondern ich dachte, ich falle und push mich gleich wieder hoch und hau dem in die Fresse und währenddessen ist halt mein Daumen gebrochen. Und genau, aber wir haben das dann geklärt, mein Vater kannte den Vater von den Anführer oder so und die kannten sich halt und dann ist er hingegangen, hat das geklärt. Ich wollte nur meine Brille bezahlt haben, weil meine Brille kaputt gegangen ist. Und da habe ich auch noch eine Narbe hier irgendwo. Sieht man vielleicht gar nicht. Doch, man sieht
es. Ja, doch, ganz leicht sieht man, Schnitt. Ja.
Ich hatte halt so einen riesen Cut drin und alles voller Blut. Aber egal, ist so lange her. Aber krass, gehen voll die Schubladen auf. So, ja.
Das war deine einzige Schlägerei, glaube ich, oder? Wenn jetzt in der Zwischenzeit nichts dazugekommen ist, hast du mal gesagt.
Ja, also.
Oder gab es dazwischen noch was? Bisschen Schubserei und so?
Ja, also ich bin eher so der Pazifist. Manchmal wird es zu einer Nazi-Fist. Einmal ist es passiert in Pankow, wo ich einmal angegriffen wurde, aber dadurch, dass ich wirklich nie aggressiv, also ich war so bedacht, dass ich quasi, dass mir nichts passiert ist. Ne? Weil ich wollte den jetzt nicht töten oder so, weißt du? Ich habe mich nur gewehrt und ich glaube, das war das letzte Ding so. Mein Vater hat zu mir gesagt, so nach 25 sollte man keine Schlägereien mehr, weißt du? Das ist irgendwie, ist einfach, hat keine Klasse.
Ich bin früher auch sehr, sehr oft weggegangen, tatsächlich in Clubs und so. Und dann gab es ja auch, ist ja immer in der Regel so, wenn dann irgendwie zu viel Testosteron und Alkohol gemischt werden, so, dann wird es schwierig und dann tauschen irgendwie Blicke aus und so. Und ich habe den Jungs dann auch teilweise, also, weil ich halt immer dachte, ey, die fetzen sich dann auf der Tanzfläche so, ja. Und dann muss der DJ die Musik ausmachen, dann wird da Glas zersplittert, so, die Mädels haben keinen Bock mehr, weißt du, gehen raus und so. Ja? Es ist, der ganze Abend kann ruiniert sein, so. Und nicht nur für die Jungs, sondern halt auch für alle anderen so. Und da war ich tatsächlich auch so ein bisschen auf dem Ego-Trip. Bin dann halt in der Regel dazwischen und hab den halt, hat halt gesagt: So, guck mal, Jungs, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, aber der hat dumm geguckt und gleich. Und? Es ist doch, guck mal, dann gibst du ihm jetzt einen Pfund. So, dann beim Pech bricht die Nase von dem Typ, Blut spritzt auf deinen Hemd, dein ganzer Abend ist ruiniert. Guck mal, es sind so schöne Menschen hier, du hast doch einen guten Abend, du wirst doch trinken, komm, entspann. In der Regel hat es geholfen tatsächlich, weil die dann sich ein bisschen runtergekocht haben, aber ich kann es komplett nicht nachvollziehen. Also klar, wenn, ne, so, es gibt so gewisse Grenzen, wenn die überschritten sind, so, dann, keine Ahnung, kann ich auch nichts dafür, nichts garantieren, so, und da kann ich auch wirklich auf jeden Fall nachvollziehen, aber wenn es ein Blick ist, oder so wirklich Lappalien gefühlt, wo es wirklich vermeidbar ist, denke ich mir auch.
Definitiv. Ich meine, ey, wenn du weißt, irgendwie, guck mal, da ist so eine Riesengruppe und du bist alleine, und was willst du denn dann machen? Weißt du, wenn er sagt, was guckst du da so, und dann sagst du halt, ey, ich habe gedacht, ich kenne dich irgendwoher. Kommst mir irgendwie bekannt vor, aber sonst, weißt du so, du musst ja nicht immer so mit Ego und, weißt du, läufst halt einfach weiter. Und einmal war es nochmal hier in Friedrichshain, gab es nochmal so Nazis, die auf mich zukamen. Und es war aber genau in einem Auftritt, wo ich hatte mit meiner Tourmanagerin, mussten wir irgendwelche Sachen holen. Und die haben dann so immer so Sprüche gebracht und irgendwas. Und da war ich kurz davor, so reinzugehen. Aber du musst auch überlegen, so, da ist ein Fremder, ich kenne den gar nicht, der bedeutet mir nichts. Wie wichtig ist es jetzt meine Ehre zu verteidigen und dann aber mein Konzert absagen zu müssen, wegen irgendwas, einem gebrochenen Finger oder vielleicht einem Zahn oder keine Ahnung, meine Lippe ist dick oder so, ich kann es dann nicht mehr rappen oder mir geht voll viel Geld flöten für so einen Idioten, weißt du? Da musst du dann kurz überlegen, so, was eigentlich, warum du am Start bist, weißt du, so hier, was deine Aufgabe ist, und das ist es auf jeden Fall nicht, und es ist nicht immer möglich, dann so durchzuatmen, aber ja, meistens ist wichtig. Ist
ja auch, sorry, wenn ich da an der Stelle unterbreche, aber es ist ja auch dann, wenn du der Aggressor auch bist, ja, oder wenn du quasi, du hast jetzt gesagt, ja, wenn vielleicht kassiere ich und keine Ahnung, irgendwas passiert, aber in der Regel ist es ja auch so, oder was heißt in der Regel, es gibt ja auch ganz viele, die denken, ey, den hau ich um, der ist kein Gegner für mich. So, aber der ist frech geworden und ich muss ihn jetzt kurz belehren. So, das gibt's ja auch ganz oft, wo ich mir dann aber auch immer denke, so, aber du hast es doch gar nicht nötig, den zu belehren. Also weißt du, das ist so, du weißt doch, dass du überlegen bist, für dich selber, wenn du schon diese Einstellung hast, so, warum musst du es dir denn noch selbst beweisen? Lass ihn doch einfach, weil er weiß doch gar nicht, was auf ihn zukommen könnte. So, wenn du der Überzeugung bist, so, ich wirklich, du bist kein Gegner für mich, warum? Das ist wie so ein, das Beispiel, der Gentleman genießt und schweigt, ist falsch, aber weißt du, so Hunde, die bellen, beißen nicht und so, und der gefährlichste ist in der Regel immer der am wenigsten sagt, weißt du, das ist ja, ist ja schon was dran, so, und deswegen.
Ja, klar, und weißt du, du weißt ja auch nie, was es bei dir auslöst, weißt du, so, es gibt ja dieses Blutrauschding und weiß nicht, was bei mir dann passiert, weil ich bin ja dann auch sehr extrem in meiner Gechilltheit, aber so, ich habe da quasi Angst vor mir selber, weißt du? Wenn es dann
irgendwie. Ja, neigst du dann auch zum anderen Extrem dann tatsächlich?
Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ne? Ich will das ja nicht und versuche das irgendwie die ganze Zeit zu bearbeiten, auch wenn dann irgendwas ist. Aber bei mir waren es jetzt immer so mehrere. Das waren jetzt da auch so zwei Nazis, so vor so einem Laden. Feuermelder, der eigentlich links ist. Das war auch total weird irgendwie.
Ja, ich wurde ein bisschen irritiert, weil du bist doch noch, diesem Simon Dach-Kiez da in Friedrichshain?
Ja, genau.
Da? Und das also, hätte mir jetzt nicht so als die Nazi-Ecke.
Nee, hab ich auch nicht gedacht. Aber so, die sind überall, die Pisser.
Vielleicht irgendwann nicht mehr. Zurück zu dir. Du hast irgendwann mal gesagt, ich glaube fest daran, dass man mit Musik etwas verändern kann, auch wenn nur ich es bin, der sich verändert. Inwieweit hast du dich verändert seit dem letzten Album?
Sehr krass. Also ich habe sehr viel erlebt. Ich habe ja auch sehr viel jetzt auch hinter die Kulissen blicken können. Was bedeutet es irgendwie, bei einem Major zu sein? Was bedeutet es, eine Band zu haben? Was bedeutet es, ein Team zu haben, das Team zu leiten, quasi Arbeitgeber sein und alle motivieren, sich selbst motivieren, jeden Tag inspiriert zu bleiben. Also diese ganzen Sachen, die man vorher einfach so hatte, durch das irgendwie, ne, durch den Struggle und durch das, ich will irgendwie was aus meinem Leben machen, und dann kommst du an so einen Punkt und dann merkst du so, okay, und jetzt ist es da und wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist auf jeden Fall immer, wird immer besser und immer mehr, und ich glaube, so wie du dich selber entwickelst, entwickelt sich dann auch die Musik weiter und dein Selbstbewusstsein auch mit dem Umgang mit der Musik. Ob du dich jetzt zensierst oder nicht, oder so, ob du sagst, nee, ich will das so sagen. Zum Beispiel ist es mein erstes Album, wo jetzt explizit dran steht. Das stand bis jetzt noch nie drin, weil ich nie irgendein Wort benutzt habe, was jetzt explizit sein könnte. So. Und das war für mich auch so was Wichtiges, die Kunst nicht zu beschränken in dem Sinne, weil das eben hier in dieses Thema passt. Aber es heißt jetzt nicht, dass es jetzt nonstop so weitergeht, sondern vielleicht ist dann im nächsten Album wieder gar nichts mehr, weißt du so? Und ich glaube, da ist auf jeden Fall sehr viel passiert, was so die Veränderung angeht. Auch die Reaktion von Leuten mit deinem Erfolg, weil viele Leute sagen ja dann, der hat sich verändert ins Negative, aber oft ist man der gleiche, nur die Leute werden irgendwie anders und stranger, und dann kannst du nicht mehr in diese Cyphers gehen, in diesen Kellern, weißt du, weil die dann irgendwie irgendeinen Film schieben so damit, und was halt traurig ist. Oder Leute...
Wärst du gern wieder, also wärst du noch aktuell quasi gerne in Cyphers, in Kellern, Freestyle-Battles, ja, quasi, wie es angefangen hat bei dir?
Ja, also so manchmal mag ich so diese Freestyle-Cyphers, diese kleinen, abgefuckten, weißt du? Aber ich habe jetzt auch wirklich gar keine Zeit gerade. So, ich kann nicht mal irgendeine Serie auf Netflix gucken gerade so. Wirklich, also es geht gar nicht.
Chef Cat, die Top 10 One-Man-Army-Shit ist bei uns. Sein Album ist seit dem 21.8. draußen. Nehmt euch die Zeit, es lohnt sich. Hip-Hop-Fans lieben das.
Dankeschön.
Corona 144, der gute Twitter-User, hat einen schönen Satz gepostet letztens, nämlich deutsche Rapper machen in 24 Stunden mehr YouTube-Klicks als die Highlights vom Champions-League-Finale und lassen ihre 13-jährigen Fans glauben, dass das daran lag, dass sie bis 0 Uhr wach geblieben sind. gleichzeitig gab es eine Pressemitteilung vom Bundesverband der Musikindustrie, also nicht gleichzeitig, aber jetzt auch vor ein paar Tagen, in der die besagt, erneut müssen Betreiber von 5 Websites, die Manipulation von Audio-Streams anbieten, ihren Dienst einstellen. Das gaben der Bundesverband Musikindustrie und sein internationaler Dachverband IFPI heute bekannt. Das war der 24.8. Kannst du mir sagen, wie sehr das Thema oder wie sehr das ein Thema ist, Manipulation von Streams und Klicks?
Also erstmal zu Corona 144. Ich habe ihm auch gesagt, ey krass, er hat voll die gute Vorarbeit geleistet für das jetzige kommende Album von mir. So, weil viele ja dann irgendwie einem auch nicht glauben, oder weißt du, wenn man sagt, das ist alles kopiert und so. Man kann es ja auch nicht beweisen, wirklich. Sieht halt alles sehr verdächtig aus, aber man kann es nicht beweisen. Irgendwie ist ja alles manipulativ. Früher haben die Leute ihre CDs selber gekauft oder Boxen selber gekauft, und jetzt ist es wichtig, dass man Werbung schaltet, dass Leute mitbekommen. Ist es jetzt auch schon Manipulation? So, wenn das Geld, was man da ausgibt für die Werbung davon, wenn dann jemand sagt, ey, das Geld gebe ich gleich für die Klicks aus, weil ich will ja nur die Klicks, ich will ja nicht die Fans, weißt du? Also das ist halt eine andere Intention. So, ich glaube, was schlimm daran ist, so wenn ein B-Boy sich auf den Kopf drehen kann, dann siehst du, der kann, boah, so, weißt du?
Mashallah.
Mashallah, der kann richtig gut, der hat geübt sein Leben lang, der hat da seine 5 Jahre in diesen einen Kopf Headspin da reingesteckt und du kriegst es gerade mit in 10 Sekunden, weißt du? Und denkst so, wow, zum Glück bin ich hier, richtige Zeit, richtiger Ort. Und bei den Rappern, wenn es dann irgendwie so ist mit so 80 Millionen Streams in einer Nacht, dann ist halt für viele Außenstehende so, wow, der muss ja krass sein. Irgendwie, das kann ja gar nicht sein, dass der schlecht ist. Weißt du, also es ist quasi so, der Song wird in der Wahrnehmung besser, umso mehr Klicks der hat. So. Weißt du?
Ja.
Und das ist irgendwie ja auch absurd und viele spielen halt mit dieser Manipulation und sind dann in den Trends und kriegen dann ihre goldenen Schallplatten und man weiß aber nicht, ob das ist oder nicht. Es kann halt zu Verzerrung führen, Wettbewerbsverzerrung. Und ich glaube, das ist das, was viele irgendwie gestört hat, ne? So, dass du jetzt nicht irgendwie diese 5 Jahre Erfahrung in diese 3 Minuten gesteckt hast, sondern dass du Kohle investiert hast und dann nach außen so tust, als wärst du krass erfolgreich. Was dann aber dazu führt, dass Leute dann dir dann folgen, um das zu checken, ob du wirklich, also es ist halt so ein Spiel. Es ist halt so ein Spiel und ich glaube, alle machen das. Also ich glaube, so eine vor ein paar Jahren gab es auch diesen Fall, dass Millionen, aber Millionen YouTube-Klicks von ganz vielen Rihannas und Chris Browns und allem drum und dran alles so runtergenommen wurde, weil halt da so viel Fake-Klicks waren. Und es ist halt so ein Spiel, I don't know. Also ich wusste nicht, ich wüsste gar nicht, wo ich da Klicks kaufen soll, weißt du? Was auch, glaube ich, so ein Punkt ist, heutzutage weiß jeder, der auch nicht rappt, wie viele Millionen Klicks, wie viel Euro an Geld sind am Endeffekt. Und wenn du das dann irgendwie dann ummünzt auf die ganzen Millionen Streams, die dann sichtbar sind für alle, ist es quasi, dass jeder mit seinem Kontostand gerade angibt. Weißt du?
Stimmt.
Und du siehst halt so ganz transparent, wie viel Geld verdient jemand mit seiner Musik. Das war ja früher nicht so. Und wenn du das faken kannst und dann sagst, ich bin rich, so, dann gibt's da auch jetzt quasi die Bestätigung durch diese Streams. Und,
ja, du darfst dich halt nur nicht bei Munich Wristbusters erwischen lassen.
Ja, genau, die so die Uhren und so checken, ne?
Ja, ja,
wir können klar. Ja für Munich Wristbusters mal kurz.
Hast du eigentlich mittlerweile einen Führerschein?
Nein.
Immer noch nicht?
Nee.
Immer noch dein altes 1944 altes Postfahrrad?
Ja, genau. Woher weißt du das, ey? Krass. Also, das ist wirklich von 1944 und alles Originalteile mit Stempelbremse.
Was ist eine Stempelbremse?
Eine Stempelbremse ist nicht die, wo sie so die Bremsklötze an die Felge gehen, sondern von oben aufs Vorderrad gehen.
Ah, aufs Rad runtergehen, okay. Warum beneiden dich die Leute um dein Fahrrad? Ich stelle mir das tatsächlich ein bisschen altbacken vor, ehrlich gesagt. Ich kenne die Jungs, halt die hier schön. Mit Fahrrädern rumrennen, die sehen anders aus, als du es krass beschreibst.
Ist halt sehr schön.
Sehr schön?
Ja.
Aber ist es auch gelb? Nein.
Nein, es ist komplett schwarz. So mattschwarz. Und fährt sich richtig, richtig, richtig gut.
Ja, das glaube ich, glaube ich. Greta Thunberg wäre sicher sehr stolz auf dich.
Greta Thunberg, wir sind auch auf sie stolz. Make America Greta again.
Ja, ich habe aber auch mitbekommen, dass du einen kleinen Disput mit der Friday for Future Bewegung gehabt hattest letztes Jahr, beziehungsweise konkreterweise, glaube ich, mit den Organisatoren aus Berlin. Kurz zur Einordnung, sie hatten dich angefragt für einen Gig, dann kurz vorher abgesagt, weil du mit Ratar ein Feature gemacht hattest und sie dem Image von Ratar und damit auch irgendwie von dir nicht mehr so cool sind. Und im Interview mit Noise hast du dann gesagt, ich habe schon mit ihnen telefoniert, auf eine Entschuldigung sowie die Antworten auf meine öffentlich gestellten Fragen warte ich immer noch. Und dann auf die Frage, was wäre, wenn ihr quasi nochmal angefragt werden würdet, hattest du gesagt, der Zug ist abgefahren. So, wie ist der aktuelle Stand?
Ja, das Problem war ja so, dass das Telefonat stattfand. Da war dann so eine 13-Jährige dran und dann habe ich auch gesagt, kommt schon, weißt du. Holt mal jemanden ran, weißt du, der dafür verantwortlich ist, weil dann können wir auch wirklich drüber reden. Und im Nachhinein war das dann so, also die meinten dann, was sollen wir machen? Dann habe ich gesagt, hey, Entschuldigung, wäre cool und so. Und dann ist alles, ne? Und dann kam aber so ein ganz langer Text von irgendeinem Anwalt, der dann irgendwas geschrieben hat. Und das hat halt keine 13-Jährige geschrieben, weißt du, wie ich meine? Und ich hätte mir das gewünscht, dass es irgendwie, weil ich fand ja die Bewegung cool und ich wollte es ja unterstützen. Und fand die Argumentation aber nicht cool. So wie die da irgendwie umgehen, auch in Bezug auf Ratha. Jemand, der seine Strafe abgesessen hat, der dann immer noch ausgegrenzt wird von solchen Themen. Und diejenigen, die mit ihm gearbeitet haben, quasi auch. Aber im Nachhinein so haben mir, ne, Sido hat mir einen Screenshot geschickt, wie er angefragt wurde. Nebenbei haben andere Künstler Anfragen bekommen, die auch mit Leuten gearbeitet hatten, die jetzt nicht unbedingt über Blumen und Wiesen rappen. Und dann dachte ich mir so, warum ist das jetzt hier der Fall? Weißt du, warum bei mir jetzt?
Es war nicht schlüssig einfach, ne?
Es war nicht schlüssig und ich wollte einfach darauf aufmerksam machen. Und das war im Endeffekt sehr, sehr gut, weil dadurch haben sich sehr viele Black und POCs gemeldet, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit der Umweltschutzbewegung, dass sie nicht immer angenommen werden dort. Also, dass sie so auch immer so ein bisschen belächelt werden, weil sie halt eben nicht aus den Kreisen kommen. Weißt du, zum Beispiel gab es da irgendwie so ein Thema mit, keine Ahnung, kommt dann jemand, der unseren Background hat, irgendwie dann vielleicht mit einem Fleischbrötchen und dann werden die so angeguckt und du bist ja noch in dem, weißt, weil sie vegan aufgewachsen sind oder so und werden nicht so ernst genommen und so. Und dann gab es sogar Podcasts, die hießen dann White Days for Future, wo sie sich dann ausgetauscht haben. Und ich habe gemerkt, es ist gut gewesen, dass ich es angesprochen habe. So. Ich habe es dann natürlich nicht mehr länger ausgeschlachtet, weil ich wollte auch nicht mehr drüber reden. Das war jetzt, ne, ich will ja, dass Leute über meine Musik reden. Aber manchmal muss man einfach kurz mal Sachen ansprechen. Und leider haben sie sich nicht cool verhalten. So.
Okay, das ist der aktuelle Stand. Und jetzt würde mich quasi interessieren.
Weil theoretisch hätten sie auch keinen Max Herre einladen können, hätten sie keinen Joe Danelani einladen, weißt du, ich meine.
Ja, ja. Also die Argumentation, ich bin vollkommen bei dir, die ist komplett unschlüssig. So. Also die ergibt keinen Sinn. So. Jetzt die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn sie sich jetzt dafür entschuldigen würden. Und dich hätte jetzt nochmal anfragen würden. Also hast du ja, so wie ich das aus dem Interview für Neuss mitbekommen habe, gesagt, der Zug ist abgefahren. So, ist halt, selbst wenn sie nochmal fragen würden und irgendwie sich entschuldigen würden, so, das Ding ist durch. So. Und ich habe mich gefragt, warum sie keine zweite Chance bekommen.
Ich kann mich ehrlich gesagt wirklich nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Vielleicht musst du es jetzt nochmal reinschneiden, nein, keine Ahnung. Natürlich, ey, wenn es da irgendwas gibt, so kann man, ne, ich supporte das gerne. Guck mal, wir von Green Berlin haben jetzt eine Kollektion rausgebracht mit Klamotten, die nur aus Plastikmüll aus den Meeren hergestellt wurde, so. Wir sind da sowieso alle irgendwie, weißt du, man versucht halt ein bisschen was zu verändern. Wir werden jetzt nicht die Welt retten, aber wenn man zusammenarbeitet, ist halt cool. Und wenn man dann nicht bestimmte Leute ausgrenzt, so, dann kann man halt noch mehr erreichen. Und warum nicht? So, ich bin der Letzte.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht relativ kurz nach der Geschichte war, als Neuss dich quasi gefragt hat und dass es noch ein bisschen präsenter war.
Ja, mich hat diese Wischiwaschi Erklärung, Pressemitteilung hat mich halt total genervt. So, das war so total, wahrscheinlich
ja,
habe ich darauf reagiert oder so.
Naja, voll. Okay, wir hören ein bisschen Musik und ich habe eine Premiere tatsächlich, denn Chelo und Abdi bringen ja ihr Mietwagen-Tape 2 raus und die haben einen neuen Song featuring Oleg Sesh, Hinsetzen, Anschneiden. Der kommt eigentlich jetzt gleich erst raus, aber bei UFM featuring Flex FM laufen auch Radiopremieren, genauso wie diese. Jetzt die Premiere im Radio. Chelo und Abdi featuring Oleg Sesh.
Yes.
Hinsetzen, Anschneiden von ihrem Mietwagen Tape 2
Viel Spaß.
Ganz liebe Grüße.
Chef Cat ist da, er hat ein Album gemacht, er ist vorbeigekommen, zumindest virtuell, und ist noch hier. Ihm geht's immer noch gut, hoffe ich.
Ja, mir geht's gut.
Fantastisch. Du bist ja auf Twitter relativ aktiv und hast da unter anderem geschrieben, manchmal muss man Menschen anschreien, damit sie einen verstehen. Wann musstest du das letzte Mal jemanden anschreien, damit du verstanden wirst?
Nee, also ich glaube, das hat auch was mit dem Album zu tun, irgendwie so, die Kette, die nicht quietscht, wird nicht geölt, weißt du? Das Baby, das nicht schreit, kriegt keinen Schnulli. Manchmal muss man ein bisschen auch sagen, so, wo ist mein Hack, weißt du? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, weil die ganze Zeit immer nur still sein und der Klügere gibt nach, merkt man auch im Rassismus-Thema, ist nicht immer am schlausten, man muss auch auf einmal laut sein und das ist irgendwie damit gemeint, auf jeden Fall.
Ist das dann auch der rote Faden, den du ganz am Anfang angesprochen hast quasi? Wo ist mein Hack
vom Album?
Ja, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich, so, damit hat es eigentlich nicht so viel zu tun. Es hat eher so damit zu tun, dass ich einfach wirklich ein geiles Rap-Album machen wollte, weil ich schon lange keins mehr gehört habe, was mich inspiriert hat. Und Rap über Rap, so einfach spitten und Double-Time-Flows, verschiedene Patterns und geile Beats. Und das manchmal, ich mache halt auch gerne immer das, was ich auch gerne selber hören würde. Und ja, genau, das ist eher so das Ding.
Okay, aber musstest du tatsächlich irgendwann mal laut werden in der Vergangenheit oder wo du dich dran erinnern kannst quasi? Jetzt also nicht auf die Musik bezogen, sondern tatsächlich in deinem normalen Umfeld?
Ja, also wenn mir jemand sehr, sehr viel bedeutet, dann ist es natürlich auch so, dass ich auch mit der Person dann auch streite. Und wenn es jemand schafft, dass ich ihn anschreie, so dann muss der mir richtig was bedeuten, weil ich will ja, dass er mich versteht. Und ja, das kann schon mal passieren, definitiv. Ich bin ja auch nicht nonstop vernünftig, so, wir sind alle emotional und ich bin da froh, dass ich dann nicht verkümmert bin, auf jeden Fall.
Du hast auch geschrieben, alle, die mit Trash-Mucke Millionäre geworden sind, jetzt könntet ihr wirklich geilen Scheiß machen.
Oh nein.
Jetzt seid ihr unabhängig.
Oh nein, hey, Twitter ist wirklich, ey, ich bin auf Twitter wie so ein Boxer beim Skateboard-Contest. Ich sollte da einfach nichts schreiben, ey. Es ist nicht gut.
Was sind eure Träume gewesen, als ihr angefangen habt, Musik zu machen? Alle, Doppelpunkt, Geld, Zitat Ende. Was war denn dein Traum, als du angefangen hast, Mucke zu machen?
Also, ich hatte wirklich vor, Ragamuffin auf Deutsch zu machen. Und ich habe dann erstmal so die ganzen Worte gesucht, die man schnell aussprechen kann. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich so gut Double Time rappe, weißt du? Ich habe es dann natürlich nie gemacht.
Double Time, den man versteht vor allem auch.
Ja, genau. Das liegt auch an den Wort. Also, ne, das ist wirklich so Nerd-Shit, was man da macht. So, das macht ja richtig Spaß. So. Deswegen liebe ich auch so Tech N9ne, Busta Rhymes, JID, J. Cole teilweise, Kendrick, Fushnik & Crew, Freestyle Fellowship von früher, so ein bisschen so die Sachen gehört, durch Freunde, die es empfohlen haben, Bone Thugs and Harmony und so.
Ja, Bone Thugs war auch großes Kino.
Ja, total. Und das war irgendwie so das Anfangsziel, so einfach so was Neues machen, was Neues kreieren, schauen, dass man da auch verständlich ist und irgendwie, ja, Musik machen war eigentlich, also die Musik machen, um Musik zu machen.
Dann würde ich jetzt sagen, Traum erfüllt?
Ja, definitiv, schon so seit ein paar Jahren auf jeden Fall.
Hast du einen neuen Traum?
Jeden Tag habe ich quasi nochmal neue Ideen, weiß nicht genau, wie ich das alles umsetze, aber es gibt immer wieder so neue Ziele. Ich habe eigentlich immer zu mir ist nie langweilig, auf jeden Fall.
Das ist gut. und was du auch auf Twitter geschrieben hast, du siehst, ich bin da ein bisschen durchgescrollt. Habt ihr schon mal Nutella mit Schafskäse gegessen?
Ah, okay. Das,
hast du gefragt.
Okay, die Tweets sind okay.
Wie kamst du darauf?
Von meinem Schwager. Der hat mir gesagt, ey, probier mal, das ist so krass, ich so nie im Leben. Und es schmeckt so geil. Dieses Saure und das Süße zusammen, Wahnsinn. Also sollte jeder mal ausprobiert haben.
Egal wie, auf Brot, so pur, as you like.
Also schon auf Brot. So getoastet vielleicht sogar.
Sehr gut. Wir haben vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast auch gesagt, du setzt dich für Themen aller Art ein. Ich habe jetzt nur kurz ein bisschen geguckt. Sea-Watch ist dabei. Du bist Sprachbotschafter für das Goethe-Institut gewesen oder immer noch. Das konnte ich nicht ganz rausfinden. Du warst ja in dem Zuge auf den Philippinen und hast interessante Erfahrungen dort gemacht. Wohin würdest du nochmal gerne reisen?
Also jetzt bei meiner Reise, also ich war ja auf den Philippinen, dann bin ich ja da überall rumgejettet und habe mir alles angeguckt. Und ich würde nochmal so nach Neuseeland, da hinten Indonesien und die Australien. Also ich will mir das alles da hinten nochmal angucken, definitiv.
Die Erfahrung, die ich jetzt angesprochen habe bei den Philippinen, war unter anderem, als du dir ein Stück Pizza geholt hast und dann dich ein Junge gefragt hat, quasi, ob er ein Stück haben kann und das dann irgendwie mit seinen 5, 6 Freunden geteilt hat, so, und du dann irgendwie direkt, okay, Pizza für alle geholt hast. Gab es noch eine Erfahrung, die dich so krass geprägt hat in Philippinen?
Also ich war da jetzt nochmal, so ein paar, also 8 Jahre später. Damals war es so, gegenüber von unserer Location war eine Baustelle. Und dort haben teilweise Leute, die keine Schuhe anhatten, Kupfer aus dem Beton geschlagen, um das zu verkaufen. Und da wurde einer erschossen und ist dann auch gestorben. Und ich dachte mir so, boah, krass, also die Armut da ist recht, echt, ne, echte Armut. Und durch meine Abgestumpftheit in Berlin, wenn man dann immer Nein sagt, weil man weiß, das soziale Netz ist am Start, weißt du, bin ich dann auch so dort so rumgelaufen und habe halt immer Nein gesagt oder nur so ein bisschen gegeben. Aber dann habe ich schon gemerkt, ey, das bringt ihnen wirklich was. In New York ähnlich. Weißt du, man muss gar nicht so weit weg. Also okay, New York ist auch weit weg, aber man denkt nicht bei New York, dass da die Armut so krass ist. Aber da war es ähnlich so, wo du Leute siehst, so wie sie um Essen betteln, wenn du da, also wo du dann dein Essen, du nimmst es schon mit, wenn du nicht mehr essen kannst, weil du weißt, draußen stehen welche, die nehmen das, weißt du? Und diesmal auf den Philippinen war die Erfahrung sehr positiv, weil wir hatten eigentlich gar kein Skript und sind einfach durch die Hood da gelaufen. Also Shafiq aus Hamburg, von Grown Ups und Coconut Matroschka, die alle Videos gemacht haben, die waren halt selber so offen und frei, dass sie keine Vorurteile hatten, wenn wir da so durch so Gegenden laufen, wo das so dunkel ist, alles so mit so einer fett teuren Kamera. So, wir haben einfach uns verbrüdert mit allen so. Und er war halt auch derjenige, der alle connected hat, so mit einem Blick, sodass die nicht ihre komplette Art verändert haben, während die Kamera auf die gerichtet war, sondern waren halt ganz frei. Und die Filipinos sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gastfreundliche Menschen und ich musste auf jeden Fall nochmal hin und das ganze Land mal sehen, weil ich war bisher nur in Manila.
Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass grundsätzlich da in den Ländern oder in den Gegenden, wo Armut eine andere Präsenz hat, nenne ich es jetzt mal, dass die Herzlichkeit von den Menschen viel größer ist als in den Städten oder Orten, wo Armut jetzt vielleicht nicht so ein Thema ist.
Ich glaube nicht unbedingt, dass es mit Armut zu tun hat. Wir waren auch bei Leuten, die nicht arm waren und die waren genauso. Das hat irgendwie auch mit der Kultur zu tun und in ganz Asien, also überall, wo ich war, so hier Malaysia, Kambodscha, Thailand, Vietnam, überall waren die Leute extrem nett. So extrem nett. Und kaum kommst du nach Deutschland, wirst du für deine Maske blöd angelabert, weißt du? So, und dann denkst du so, boah, krass, ich hab's voll vergessen. Das gibt's ja auch noch. Dumm von der Seite angelabert werden, so.
Du hast jetzt die Möglichkeit, unserem nächsten Gast eine Frage mitzugeben, die dich gerade beschäftigt. Oder die du gerne beantwortet hättest. Du weißt allerdings nicht, wer der nächste Gast ist.
Okay.
Aber es könnte eine ganze banale Frage sein, keine Ahnung, wie schlägt man einen Nagel in die Wand so oder wie baut man dieses eine Regal von Möbelhersteller X auf oder was Philosophisches oder was dir, wie gesagt, eine Frage, die dich gerade beschäftigt, darfst du gerne unserem nächsten Gast mitgeben.
Wenn die Seife auf den Boden fällt, wird die Seife dreckig oder der Boden sauber?
Gute Frage.
Ja, das ist irgendwie so aus einem Kiffer-Thread.
Wir geben die Frage weiter. Und hören jetzt einen Song von dir, nämlich Underdog. Sind gleich wieder da von deinem Album 2112. Seit dem 21.8. ist es draußen. Ihr seid bei UFM. Mein Name ist Simon. Wir sind gleich zurück. Das war's schon fast wieder. Mein Name ist Simon. Chefcat war heute bei uns im Interview. Eine letzte Frage noch, Chefcat. Wenn du mit deinem Gegenüber eng befreundet sein wollen würdest, was wäre dann für ihn oder für sie sehr wichtig zu wissen?
Was er oder sie von der Freundschaft erwartet.
Und was wäre wichtig über dich zu wissen?
Dass ich sehr direkt bin. Und es nicht böse meine.
Okay. Chefcat, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
Hey, ich danke auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Genau, das Interview, wie gesagt, gibt es im Director's Cut auf YouTube. Ganze Sendung mit dem Mixen von DJ Kizu im Stream, 7 Tage noch. Und für die Podcast-Fans natürlich auch als Podcast ufm.de. Wie gesagt, wer nicht findet, hat nie gesucht. Wie gesagt, Chefcat, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Die letzten Worte gehören noch dir und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Komm gut in die Nacht rein und Chefcat, die letzten Worte sind deine.
21.12, Chefcat Records. Es kommt noch ein Video. Zieht es euch rein, abonniert den Kanal und verfolgt die Reise. Kommt mit mir mit auf die Reise. Oh nein, das Interview ist jetzt schon vorbei, aber nicht vergessen zu abonnieren und auch jeden Kanal, der geil ist. Folgt Belash Bogi, folgt Chefcat, Bassultan Hengst, Damien Davis, Sam Deluxe und. Nicht vergessen, abonniert die coolen Kanäle. Chefcat.